Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Und damit hallo und herzlich willkommen in der 115. Episode vom 15. November 2024. Ich bin Tobias Weckenbrock und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über eine Zwangsversteigerung, bei der es vor Gericht aber richtig laut wurde. Und wir sprechen über das evangelische Krankenhaus und was es dort künftig für Veränderungen gibt. Oder nicht? Jedenfalls habe ich dafür zwei Gäste heute im Studio. Das ist der Teve, den kennt ihr schon. Und das ist die Ronny, die kennt ihr auch schon. Und als Zusatzgast noch meinen Kollegen Lars. Der bringt uns heute nämlich wieder ein Thema aus dem Sport mit. Wir sprechen mit Lars über ein Event, auf das sich viele Fußballer in Castrop-Rauxel extrem freuen. Mal gucken, ob es mit den drei Gästen genauso schön und nett wird wie in unserer Spezialfolge von vergangenen Sonntag, als Michelle bei uns im Studio zu Gast war. Habt ihr die Folge schon gehört? Es ging so ums Heiraten im Fernsehen. Wenn nicht, lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn ihr nach dieser Ausgabe einfach direkt nochmal in das Podcast-Spezial von letzter Woche reinhört. Ich starte aber auch heute, wie in den üblichen Freitagsfolgen, mit den News der Woche. Rechtsstreit. Jetzt geht es im Fall Jan Bormann und Castrop-Rauxel-Kalender 2025, also zwischen zwei Anwälten, weiter. Der eine, Josef Schneiders aus Bochum, vertritt Martina Thielker. Das ist die Buchhändlerin der Castropper Leselust. Und die hat dort einen Fotokalender verkauft, auf dem auf dem Deckblatt die Sonnenuhr von der Halde Schwerin zu sehen ist. Das ist ein Kunstwerk von Bildhauer Jan Bormann. Aber das hat sie nicht dran geschrieben. Der andere Anwalt, das ist Jan Fröhlich aus Berlin, vertritt den Urheber, also Jan Bormann, der jetzt hier seine Rechte geltend machen möchte. Ich habe beide Anwälte in dieser Woche interviewt. Den einen habe ich in der Leselust getroffen, dem anderen habe ich meinen Fragenkatalog per E-Mail nach Berlin geschickt. Beide, muss ich sagen, argumentieren auf ihre Art total nachvollziehbar. Hören wir mal rein, was Josef Schneiders meint.
Ich sehe ein Bild einer Reiterin vor einem interessanten Lichtspiel Wolkensonne. Und diese Säulen, die ich da sehe, sind Beiwerk, sind nicht Gegenstand des Ziels des Fotografen. Der Fotograf hat die Reiterin gesehen, hat das Lichtspiel gesehen und die war zufällig auch in dem Areal dieser Sonnenuhr. Wenn ich das Bild sehe, kann ich aus den Säulen nicht erkennen, dass es sich um eine Sonnenuhr handelt. Es ist irgendwas, was nicht zu interpretieren ist. Ich sehe auch aus diesem Bild nicht die künstlerische Leistung von Herrn Bormann. Aus diesem Bild nicht. Ich will die Leistung von Bormann gar nicht schmälern. Aber Tatsache ist, dieses Bild gibt den Gesamteindruck der Leistung des Herrn Bormann nicht wieder. Die Abmahnung ist so, dass er geltend gemacht hat für Herrn Bormann 200, 300 Euro, ich weiß die Zahl jetzt nicht genau, und für sich 1200 noch was Euro. Das heißt, der Schaden, den er geltend macht für Herrn Bormann durch die Nichtnennung, ist deutlich geringer als sein eigenes Honorar. Das kann man stehen lassen oder nicht, will ich jetzt auch nicht weiter interpretieren. Tatsache ist aber, dass die Frau Thielker zu keinem Zeitpunkt wusste, bis zur Abmahnung, was sich dahinter verbirgt. Nach der Abmahnung hat sie den Kalender sofort aus dem Verkehr genommen, hat den Aufkleber drauf gemacht, den übrigens der Gegenanwalt textlich vorgegeben hatte, und hat dann den Kalender, nachdem ich schriftlich gesagt hatte, der Kalender wird hier verkauft, mit dem Aufkleber weiterverkauft. Die Gegenseite macht jetzt geltend, sie könne verbieten, dass der Kalender verkauft würde. Das aber rum findet überhaupt keinen Rückhalt im Gesetz. Der Panoramafreiheit gilt. Die Nennung des Urhebers ist drin. Insofern kann er nicht verbieten. Er kann, selbst wenn man seiner Rechtsausführung folgt, was ich so nicht tue, kann man dann sagen, du kannst den Kalenderverkauf nicht verbieten.
Das ganze Interview mit Schneiders gibt es dann übrigens bei RN Plus zum Anschauen und zum Nachlesen. Und das Gegeninterview ist auch auf rn.de zu lesen. Absolut spannend, aus meiner Sicht wirklich argumentativ nachvollziehbar. Und zwar von beiden Seiten. Es kann jetzt sein, dass am Ende ein Gericht entscheiden wird, wer Recht hat und damit auch, wer die Anwaltskosten beider Seiten zu tragen hat. Fakt ist jedenfalls, den Wandkalender gibt es jetzt noch in der Leselust zu kaufen, aber wohl nicht mehr so viele Exemplare. Kein Wunder, er verkauft sich rasant. Eröffnet. Der Kinderchor der Marktschule Ickern hat am Donnerstagabend ab 17 Uhr das Kastropper Weihnachtsdorf eröffnet. Wir sprachen ja schon hier vor einiger Zeit mit Ingo Böhmer, dem Vermarkter dieses Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz von Kastrop. Der war in einer Sonderepisode auch hier im Podcaststudio zu Gast. Donnerstag ließ es sich schon mal richtig gut an, jedenfalls. Es war voll und es war stimmungsvoll. An diesem Wochenende spielen Cover Rocket und der Singer-Songwriter Alexander Freier auf der Bühne. Die Coverband ist Samstagabend ab 19 Uhr zu hören. Der Musiker mit der Gitarre spielt Sonntag ab 17 Uhr. Und das Schöne, der Eintritt ist wie immer frei. Eröffnet Teil 2. Das Haus Ö ist wieder da. An diesem Freitag, also jetzt, wo wir senden, wird dort wieder Eröffnung gefeiert. Also dort heißt auf Schwerin an der Frohlinder Straße. Es hat ja zuletzt ein paar Querelen im Hintergrund gegeben. Darüber haben wir vor einigen Wochen an dieser Stelle auch schon gesprochen. Es ging dabei darum, wer die Gaststätte jetzt pachtet, wer sie betreibt und wer vielleicht auch nicht. Also ein kurzzeitiger Betreiberwechsel war wohl jetzt auf jeden Fall nicht mehr als eine Farce. Jetzt gibt es wohl wieder Veränderungen. Wer jetzt aber das sagen hat, ist nicht so ganz klar. Aber wer sich davon überzeugen möchte, ab 18 Uhr heute, also am Freitag, gibt es da Bier und Longdrinks zu Eröffnungspreisen. Wer also wissen will, wie es jetzt in der 124 Jahre alten Eckkneipe mit Saal, mit Küche und Biergarten weitergeht, der muss sich an dieser Stelle wohl selbst erstmal ein Bild davon machen. Ausgezeichnet. Levi Penell hat am Donnerstagabend den TikTok Award als bester Creator im deutschsprachigen Raum in Berlin bekommen. Das ist eine Nachricht für uns. Ja, denn zur Preisverleihung ist Bürgermeister Reiko Krawania extra nach Berlin gefahren. Warum? Weil er der höchste Repräsentant der schönsten Stadt der Welt ist. Und Kastrop-Rauxel ist dieser Titelträger ja nur, weil Levi Penell die Stadt dazu erkoren hat. Darum ernannte Krawania ihn ja dann auch als Ehrenbotschafter von Kastrop-Rauxel. Also, der Bürgermeister war da, um den Ehrenbotschafter der schönsten Stadt der Welt als Laudator mit dem Award auszuzeichnen. Er hat dann an Levi Penell also einen Pokal überreicht und bekam dafür extra die Bühne. Was Krawania dort sagte, könnt ihr übrigens bei N Plus nachlesen. Teve hat sich für uns die Show angeschaut. Und damit sind wir auch gleich bei den Hauptthemen in dieser Woche. Hallo Teve. Du hast uns ein Thema mitgebracht, das wir schon kennen, aber das in dieser Weise so auch irgendwie noch nicht passiert ist. So, moin erstmal.
Moin Tobi.
Geht um Zwangsversteigerungen, ne, von Immobilien. Da sind wir ja jetzt in letzter Zeit häufiger im Gerichtssaal gewesen und haben uns das angeschaut, weil wir irgendwie merken, das wollen ganz viele Leute lesen. Und jetzt erzählst du uns von deinem Knaller.
Also so einen Termin hat keiner von denjenigen jemals erlebt, die im Gericht waren. Das haben mir mehrere Leute hinterher bestätigt.
Okay, dann erzähl, was war da los?
Es ging eigentlich ganz normal um eine Wohnung in Kastrop-Rauxel an der Langen Straße in Habinghorst. 84 Quadratmeter, Gutachter sagen 58.000 Euro wert und dann darf man ja bieten. Also man muss einfach nur eine Sicherheit hinterlegen, dass die sehen, dass man Geld hat und dann kann man mitbieten. Ja, dann ist das ein bisschen aus dem Ruder gelaufen.
Wie viele Leute waren denn da? Wie viel wollen denn bei so einer Wohnung für wie viel 58.000 so mitmischen, mitbieten?
Da waren vier Parteien, kann man sagen. Also ein Mann hat für seine Firma geboten, einer hat für seine Frau geboten und einer hat für seinen Bruder, der in der Türkei lebt, geboten.
Wieso bietet man nicht für sich selbst?
Hat irgendwie keiner gemacht diesmal. Ist auch ungewöhnlich schon an sich.
Okay.
Und dann gab es noch so ein Pärchen, der hat mir hinterher erzählt, der Mann, dass die irgendwie bei 50 Zwangsversteigerungen schon waren, aber erst einmal mitgeboten haben, weil die da immer ganz genau drauf gucken. Er hielt sich irgendwie für einen Experten und hat da die Finger von gelassen bei diesem Fall.
Okay, aber an welcher Stelle ist das dann hier so spannend oder eskalativ geworden?
Ja, am Anfang war erstmal alles ganz normal und dann auf einmal hat Arwa Abu Hachem, ich glaube, ich spreche seinen Namen wahrscheinlich falsch aus, es tut mir leid, der hat eine Immobilienfirma in Essen, Lina Immobilien, und der hat gesagt, ich biete, ich glaube, 41.000 Euro für meine Firma. Und dann hat er sofort im Anschluss daran gesagt, und für mich selber biete ich 50.000 Euro. Das heißt, er hat sein eigenes Angebot genommen und einfach direkt obsolet gemacht. So, macht gar keinen Sinn. Hat keiner verstanden.
Okay. Wer leitet dann so ein Verfahren und was hat derjenige gesagt, der da Vorsitzender dieser Versteigerung war?
Also wir waren ja am Amtsgericht in Castrop-Rauxel und da gibt es einen Rechtspfleger, der das Verfahren leitet. Und der hat gesagt, ja, Sie können für Ihre Firma bieten, da gibt es auch eine Sicherheit, die Sie hinterlegt haben, aber Sie persönlich können nicht bieten, Sie haben ja gar keine Sicherheit hinterlegt. Und dann hat der sich aufgeregt, dieser Mann. Er sagte, ja, vor einer Woche habe ich auch mitgeboten im anderen Amtsgericht und da durfte ich das, ohne Sicherheit zu hinterlegen. Und das kann ja nicht sein, ist das Recht nicht überall gleich. Ich gehe zu meinem Auto und hole das, wie viel Zeit habe ich? Und der Rechtspfleger so, ja, Sie haben gar keine Zeit. Ich mache ja jetzt nicht mein Verfahren hier davon abhängig, was Sie vor einer Woche erlebt haben wollen.
Okay, es ist schon wirklich seltsam. Gab es denn noch weitere Gebote?
Also erstmal ging das dann hin und her so,
okay.
Rechtspfleger gegen ihn, weil er das einfach nicht glauben wollte, dass sein Angebot da jetzt nicht zählt. Und dann hat sich noch so von der Seite ein anderer Bietender eingemischt, der sagte, ja, der hat es abgelehnt, also können wir jetzt vielleicht weitermachen? Also auch wenn wir jetzt hier noch länger diskutieren, da wird ja nichts draus. Und dann haben die sich miteinander gestritten, die Bietenden. Der so, sei leise, ich rede doch gar nicht mit dir, ich rede hier mit dem Rechtspfleger. Dazu kam auch noch, dass offensichtlich da eine Sprachbarriere gibt. Also Awa Abu Hachem, von dem ich erzählt habe, der lebt anscheinend erst seit ein paar Jahren in Deutschland, hat aber eine eigene Firma. Und irgendwie hat er das nicht so richtig verstanden anscheinend.
Oder möglicherweise ein bisschen so getan, könnte das auch sein?
Ja, hinterher wurde mir auch noch vorgeworfen, dass er alle ausgetrickst hätte. Aber komme ich gleich zu.
Okay, wie ist das dann weitergegangen? Gab es weitere Gebote oder hat der Rechtspfleger sich da nochmal Hilfe geholt? Gab es eine Schlägerei? Erzähl.
Schlägerei gab es nicht, soweit ich mitbekommen habe. Der Rechtspfleger hat dann erstmal das Verfahren pausiert und hat gesagt, so, wir besprechen uns jetzt erstmal. Obwohl
perfekt für den Typen, dann konnte er zum Auto gehen und seine Sachen holen.
Hat er, glaube ich, nicht gemacht.
Ach so, okay.
Alle haben gesagt, ja, du hast auf jeden Fall recht, hier Rechtspfleger, wir können eigentlich weitermachen. Also ich habe dann noch mit dem Typen von der Bausparkasse Schwäbisch Hall gesprochen, der vermarktet.
Der war auch da?
Er vermarktet das für die Bausparkasse.
Okay.
So, ne? Und der sagte, ja, der Rechtspfleger hat alles richtig gemacht. Eigentlich hätten wir direkt weitermachen können, aber vielleicht ist er so ein bisschen unerfahren, war auch ein jüngerer Typ.
Okay.
Naja, dann ging es weiter. So. Und dann wurde geboten über das Gebot, was Hachem für seine Firma geboten hat.
41.000 Euro.
Genau. Das stieg dann schnell auf 45.000 und darüber hinaus. Und immer wenn jemand was geboten hat, hat Hachem einfach noch 100 Euro draufgelegt. Das ging so ganz oft. Einmal hat er sogar gewartet, bis der Rechtspfleger zum dritten Mal gefragt hat, ob noch jemand ein Gebot hat. Dann hat er gesagt, ja,
das ist dann so wie zum ersten, zum zweiten, zum dritten.
Genau, okay. Das muss dann erstmal dreimal gefragt werden. Und dann sagte er so, ja, vielleicht doch nochmal. Und niemand hat ihn überboten. Und dann lag das Angebot irgendwann bei 52.000 Euro von dem Mann, der für seine Frau mitgeboten hat, die auch nicht anwesend war. Und dann hat Hachem dem Rechtspfleger gefragt, ob er und der Höchstbietende mal kurz rausgehen und sich besprechen könnten. Der Rechtspfleger hat gesagt, ja, können wir machen. Sind die rausgegangen? Ich bin auch mit raus, darf ich ja, ne? so wie jeder andere. Hab versucht, da so ein bisschen mitzubekommen, was passiert. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Deutschen miteinander gesprochen haben oder nicht. Ich habe halt gar nichts gehört. Und dann sind wir nach nicht mal einer Minute wieder reingegangen. Und dann hat Hachem gesagt, 52.000 und 1 Euro. 1 Euro höher als das höchste Gebot. Und damit hat er das Ding dann gewonnen.
Okay, aber das war für seine Firma, Lina Immobilien, oder?
Das war für seine Firma. Er selber hatte ja noch das Angebot offen von 60.000 Euro, was er vorher gestellt hatte. Das wäre ja eigentlich höher gewesen.
Ja.
Das wurde aber abgewiesen. Und gegen die Abweisung hat er Beschwerde eingelegt. Dann hat er gesagt, ja, ich würde jetzt gerne mein privates Angebot einfach zurückziehen. Und das geht so einfach dann aber auch wieder nicht. Und dann das Einzige, was er machen darf, ist zu beantragen, dass sein Widerspruch gegen die Abweisung seines Gebots zurückgenommen wird.
Kannst du das nochmal wiederholen? Habe ich nicht verstanden.
Er hat jetzt beantragt, dass er doch nicht Einspruch einlegen will, dagegen, dass sein Angebot zurückgewiesen wurde.
Und damit wäre es weiterhin zurückgewiesen, ist sein Plan. Und genau. Er muss nicht 60.000 bezahlen als Privatmensch, sondern 52.000 als Vertreter seines Unternehmens.
Ja, und daraufhin ist der Typ neben mir, der mitgeboten hat, der sich vorher schon mit ihm angelegt hat, völlig explodiert und hat gesagt, das ist doch ein Trick, der verarscht hier alle so. Hat er nicht gesagt, aber nach dem Motto so. Mhm. Und wenn der nicht 60.000 geboten hätte, dann hätte ich ja vielleicht auch noch mitgeboten und durch diesen Trick hätte er jetzt das Verfahren verfälscht. Ja, und dann habe ich hinterher nochmal mit dem Typen gesprochen, Tim Schwers heißt er, der für die Bausparkasse diese Immobilie vermarkten soll. Der hat gesagt, ja, könnte sein, dass es ein Trick war. Er glaubt es aber eigentlich eher nicht, okay, weil er hat Hachem dann auch nochmal im Verfahren danach erlebt, wo er auch schon wieder so Sachen einfach gar nicht verstanden hat. Und deswegen vermuten wir einfach alle, dass es einfach Riesenmissverständnisse waren die ganze Zeit und das für dieses Drama gesorgt hat.
Aber jetzt müssen wir mal einmal theoretisch fragen, wäre das denn als Trick möglich? Also ich gehe da rein und trete als zwei Mitbieter auf, ein Unternehmen, eine Privatperson oder vielleicht für meine Frau oder meinen Schwager und sage, gut, ich mache hier ein Gebot, mit dem ich es vielleicht mit einem Mindestgebot und sichere das aber nochmal ab durch ein höheres Gebot. Geht das? Ist das sinnvoll?
Ich würde sagen, dass das eigentlich nicht sinnvoll ist, weil alle waren sich ja einig, dass dieses Gebot von ihm persönlich nicht zählen kann, weil er keine Sicherheit hinterlegt hatte.
Ja. Ist ja am Ende auch besser für ihn, weil er nur 52.000 Euro bezahlen muss und nicht 60.
Genau. Verwirrung hat es aber trotzdem gestiftet und hat für eine 20-minütige Unterbrechung gesorgt. Und ja.
Wie lange war das dann in Summe? Eine Stunde oder wie lange hat sich das Schauspiel so abgespielt?
Wir waren dann, glaube ich, eine Stunde 40 noch drin. Ey.
Okay, krass. Wie ist das eigentlich so sicherheitstechnisch? Gibt es da Justizbeamte oder Justizmitarbeiter, die das überwachen, die daneben stehen, so ein bisschen wie Sicherheitsleute? Oder könnte es da richtig eskalieren, wenn es hart auf hart kommt?
Ich habe keinen gesehen, der da stand jetzt im Gerichtssaal, weil das ist ja auch eine Zwangsversteigerung. Es ist ja nicht so, dass hier jemand jemanden umgebracht hätte oder was auch immer. Irgendwelche Straftaten dahinter stecken. Also ganz, ganz normal, ganz ruhig läuft das ja in der Regel ab, könnte ich mir vorstellen. Und Gerichte haben ja aber Sicherheitspersonal. Da würde ich mal von ausgehen, dass da innerhalb von kürzester Zeit jemand auch vorbeikommen würde, wenn es zum Ernstfall käme.
Und den Sicherheitscheck an der Pforte gibt es auch so ganz normal. Ja, ne?
Also das ist auch klar.
Metallgegenstände zum Beispiel. Oder
also du kommst da nicht mit einer Waffe rein, weil du alles durchleuchten lassen musst, was du dabei hast.
Ja.
Bei mir hat dann auch der Gürtel gepiept, da musste ich zeigen, hier ist mein Gürtel, soll ich den auch noch ausziehen? Ich in dem Fall nicht. Aber wenn ich da jetzt irgendwas in der Tasche gehabt hätte, dann hätte das auch aufgeleuchtet und dann wäre ich rausgeflogen.
Das heißt aber jetzt, die Wohnung an der Lange Straße in Habinghorst ist für 52.000 Euro an Lina Immobilien verkauft.
52.000 und einer.
Ah ja, da muss man genau sein.
An die Firma, genau.
Okay, und bei der nächsten Zwangsversteigerung guckt wieder einer von uns zu und bringt vielleicht die nächste spezielle Geschichte mit. Vielen Dank, Thewe, für deine Infos.
Jo, gerne, Tobi. Ciao.
Für das zweite Thema ist jetzt Ronny von Wangenheim bei mir im Studio und das ist so ein bisschen eines der Lieblingsthemen, wenn wir so auf unsere Klickzahlen schauen, die wir immer so haben, wenn wir über das evangelische Krankenhaus oder das Rochus-Hospital berichten. Irgendwie hängen die Castrop-Rauxler an ihren Krankenhäusern. Kannst du dir erklären, warum?
Naja, Gesundheit ist halt ein wichtiges Thema und jeder war wahrscheinlich schon mal aus irgendwelchen Grund und wenn es nur der Erfreuliche an der Geburt ist, mal in einem Krankenhaus. Ne?
Hier geht es jetzt um weniger Erfreuliches und sind Gerüchte zugetragen worden oder auch interne Auseinandersetzungen im evangelischen Krankenhaus in diesem Fall. Da geht es möglicherweise um Personalkürzungen, Entlassungen, Schließungen oder was ist da genau los?
Ja, ganz so schlimm ist es noch nicht.
Okay.
Aber es gibt natürlich Befürchtungen, dass sich Veränderungen ergeben. Der Hintergrund ist natürlich die Krankenhausreform. Das ist ja klar, dass sich da in vielen Krankenhäusern was ändern wird in der Zukunft, dass auch Abteilungen aufgegeben werden müssen. Und hier im EVK geht es jetzt um ein ganz spezielles Thema, um die Endoprothetik. Das heißt,
was ist das?
Ja, das heißt der Ersatz von Knien und Hüften im Speziellen. Das
ist das nicht die Cash-Cow in den Operationsvorgängen in allen chirurgischen Abteilungen?
Ja, genau, genau. Das ist also richtig.
Das wird doch in Deutschland schon ewig als Kuh durchs Dorf gejagt, dass man ganz schnell eine neue Hüfte bekommt, weil das für die Kliniken finanziell sinnvoll ist.
Ja, das will ich jetzt mal nicht beschwören, wie es das hier so aussieht, aber tatsächlich ist das sehr einträglich für Krankenhäuser. Okay. Und jetzt ist der Fall der, dass eigentlich das Ministerium die Anträge des EVK alle relativ durchgewunken hat. Also es gab ja Vorstellungen, die konnten beantragen, wie viele Fälle sie im Jahr haben wollen. Und dann gab es eine erste Stellungnahme. Und jetzt ist gerade die zweite Stellungnahme in der Phase, die läuft jetzt noch. Und das EVK sollte eigentlich die Chirurgie, da gibt es natürlich noch andere Sachen, aber eben auch die Endoprothetik behalten. Die hatten ein paar Fälle weniger zugewilligt bekommen, als sie beantragt hatten, aber eigentlich sollte das alles gut laufen.
Okay, und wir sprechen ja über die Krankenhausreform. Da sollen in manchen Kliniken Stationen geschlossen werden, dafür in anderen dann gebündelt werden und so. Also man will das ein bisschen, ich weiß nicht, finanziell besser aufstellen.
Ja, das genau. System. Und es soll auch besser werden, dass eben das Fachwissen sich auch bündelt.
Das heißt, der Mensch, der Arzt, der immer Hüft-OPs macht, soll das auch bei viel mehr Patienten tun, weil er sich eben gut damit auskennt, aber dafür weniger Blinddärme oder so.
Ja, genau. Und das Krankenhaus, das man wegen nur 4 Hüftoperationen im Jahr macht, die sollen es lieber bleiben lassen, weil die dann vielleicht auch nicht die Erfahrung und das ganze Wissen darum herum haben.
Das ist die Theorie dahinter.
Das ist die Theorie, genau. Und das wäre eigentlich, wäre alles noch in Ordnung. Aber jetzt hören wir aus dem, haben wir aus dem Krankenhaus gehört, unsere Mitarbeiter haben sich an uns gewandt auch, die nicht genannt werden wollen, weil sie natürlich Angst haben, dass ihnen da irgendwas, ja, dass es ihnen nicht gut bekommt, wenn sie das öffentlich machen. Die erzählen, dass die Endoprothetik weggegangen ist, weggehen soll. Und zwar nach Gelsenkirchen, ans evangelische Krankenhaus.
Okay.
Und ich habe dann mal ein bisschen mich in die Zahlen vertieft und in die Ministeriumspapiere. Es gibt da ja einiges, was man öffentlich lesen kann. Und tatsächlich findet sich in einem Brief an die Träger des Ministeriums, also das Gesundheitsministerium NRW, ein Hinweis darauf, dass die Endoprothetik nach Gelsenkirchen ans dortige evangelische Krankenhaus verwiesen werden soll, also und weggehen soll vom EVK, und zwar auf Wunsch des Trägers. Das steht da drin.
Ist das denn der gleiche, weil du jetzt evangelisch gesagt hast?
Ja, das ist der gleiche. Also okay. Es gibt ja die evangelische Krankenhausgemeinschaft, zu der gehört Herne und Witten dazu. Aber inzwischen ist ja noch ein größerer Verbund geschaffen worden, Augusta Ruhr, wo eben auch noch Krankenhäuser aus Gelsenkirchen und aus Bochum dazu gekommen sind. Das ist ja inzwischen ein riesengroßes Unternehmen geworden. Mhm. Aber das EVK als Gemeinschaft besteht halt immer noch in sich, hat auch seine eigene, jeder hat seine eigene Struktur behalten.
Okay, und dann können die also zum Beispiel auch interne Verschiebungen vornehmen, jetzt zum Beispiel an einem Standort das eine schließen, dafür an dem anderen das andere größer machen, oder?
Das können die Träger wohl so machen, ganz genau weiß ich das nicht. Ich habe angefragt bei der Geschäftsleitung für meine Stellungnahme, die ist mir auch zugesagt, aber noch nicht aktuell, also ich kriege sie jetzt noch nicht, sondern ich hoffe, dass ich Anfang der Woche dann Näheres weiß und dann eben auch was sagen kann über die Gründe. Weil das ist auch das, was die Mitarbeiter kritisieren und was auch die Mitarbeitervertretung wohl kritisiert. Da haben wir ein Schreiben auch vorlegen, das an die Belegschaft gegangen ist, das darauf hinweist, dass eben auf diese Gerüchte oder vielleicht auch, im Prinzip sind es ja nicht nur Gerüchte, man kann es ja nachlesen, aber das macht natürlich nicht jeder, dass da die Geschäftsleitung nicht reagieren würde, dass eben keiner Bescheid weiß und ja.
Also eine Mitarbeiterversammlung zum Beispiel oder eine Belegschaftsversammlung hat es nicht gegeben?
Also es sind welche anberaumt, jetzt im November und Dezember in allen drei Standorten der Gemeinschaft, also in Herne, in Eickel und in Castrop-Rauxel. Da schreibt die Mitarbeitervertretung in ihrem Schreiben, dass die Geschäftsleitung aus Termingründen die Teilnahme abgelehnt habe. Vielleicht ändert sich das ja noch, aber im Augenblick ist das anscheinend so der Stand der Dinge. Und bislang, also haben die wohl auch öfters nachgefragt, auch bei irgendwelchen anderen Ausschusssitzungen, und haben noch keine Informationen bekommen.
Und das schildert dir auch die Person oder die Mitarbeiter, mit denen wir Kontakt hatten.
Ja, genau, das sind mehrere und die schildern das genau so und die sagen auch genau, das ist das, was sie eigentlich am meisten stört, dass es überhaupt keine Transparenz gibt, dass sie nicht wissen, was los ist. Und jeder, ich kann mir das natürlich vorstellen, man weiß ja, wie ein Flurfunk in Unternehmen funktioniert, da wird natürlich geredet und da wird es auch irgendwelche Infos geben, die ja, die durch die Flure gehen und über die man gerne was wissen möchte. Ne?
Hätte das denn große Auswirkungen hier für den Standort Grutholzallee?
Ja, erstmal weiß man nicht, wie es sich finanziell auswirken würde. Das ist die eine Frage. Die andere Sache ist eben, dass man eben die Endoprothetik jetzt nicht mehr hier in Castrop-Rauxel hätte.
So, und das ist immer verbunden mit Pflegern und Ärzten, die da arbeiten und die dann da nicht mehr arbeiten könnten vielleicht.
Ja,
oder?
Das will ich jetzt nicht so behaupten, das kann ich ja nicht behaupten, weil das könnte ja sein, dass sie dafür was anderes kriegen oder dass die andere Stellen geboten, angeboten bekommen. Die ich gesprochen, ein Mensch, mit dem ich gesprochen habe, kam auch aus der Pflege, der sagt doch, ja, also es geht ja nicht um den Arbeitsplatz. In die Pflege kriegt man heute auch einen neuen Arbeitsplatz, aber die Menschen arbeiten ja zum Teil sehr lange da im IFAK und fühlen sich auch verbunden und fühlen sich da im Augenblick eben im Stich gelassen.
Würdest du denn grundsätzlich sagen, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, wir haben ja zwei Krankenhäuser in Castrop-Rauxel, dass das auch in Zukunft so bleiben wird? Oder müsste man irgendwie vielleicht sogar auf Dauer sagen, oh Gott, ein Standort ist auf lange Sicht vielleicht irgendwann obsolet?
Das, ja, auf lange Sicht, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil ich meine, erstmal werden wir Menschen älter und da braucht man immer mehr Krankenhausbetten und es teilt sich ja auch gut auf. Das ist ja auch, das Rochus hat ja wieder andere Zuteilungen bekommen. Die haben zum Beispiel wollten auch, ich bin nicht ganz sicher, aber da gibt es glaube ich keine Hüfte und Knieoperationen und die haben aber dafür ja die Geburtshilfe, die ja zum Beispiel das EVK nicht hat. Also da gibt es eine ganze Menge, ja, was ich eben ergänzen kann auch.
Es klingt am Ende ja sinnvoll, dass man das alles ein bisschen bündelt und dass man von einer Komplett-Daseinsvorsorge in jeder Klinik wird alles gemacht, irgendwie wegkommt. Oder ja. Was ist deine persönliche Haltung?
Ja, das ist
dazu?
Klar. Also wenn ich zum Beispiel eine neue Hüfte bräuchte, würde ich mir auch eine Klinik suchen, wo ich weiß, die machen das wie am Fließband und nicht irgendeine irgendwie spezielle. Und gerade das sind ja auch Operationen, gerade diese speziellen Fälle, wo man eben auch weiß, ich brauche das. Da reist man ja sowieso oft in andere Städte dafür. Das muss nicht vor Ort sein. Insofern kann so eine Konzentration durchaus gut sein, finde ich schon.
Und jetzt weise ich hin darauf, dass wir in der kommenden Woche auf RN Plus bestimmt nochmal weiter berichten. Du hast ja auch einen hintergründigen Text dazu jetzt schon geschrieben, aber natürlich hoffen wir dann auch, dass wir euch hier, euch Podcast-Hörer auf unserem Portal mit neuen Informationen versorgen können, unter anderem mit einer Stellungnahme der Geschäftsführung.
Genau, das hoffe ich auch.
Wir bleiben optimistisch. Vielen Dank erstmal für die Infos bis hierher, Ronny.
Gerne.
Und damit zum Sport. Und dafür begrüße ich mal wieder meinen Kumpel Lars hier im Studio. Moin.
Hi.
Hey Lars Biermann, wo warst du eigentlich letzte Woche?
Ja, ich habe Uni gehabt.
Hab dich richtig vermisst.
Ja, Uni, ja. Okay.
Hoffe ich doch. Ja, Lars ist freier Reporter bei uns und macht nur ab und zu mal was wir hier den ganzen Tag machen. Aber ich freue mich immer. Worüber sprechen wir denn diese Ausgabe mal?
Ja, über die Castrop-Rauxel Hallenstadtmeisterschaft. Die steht an, ist Ende des Jahres, Hallenfußball kommt, wird kalt.
So, und das ist nämlich ein Thema, das interessiert nicht nur die Fußballer selbst, sondern auch die Frauen der Fußballer und die Kinder der Fußballer und die Eltern der Fußballer. Da ist immer richtig was los in Castrop-Rauxel, ne?
Ja, genau. Kleines Fußballfest dieses Jahr, kleiner als im vergangenen Jahr.
Oh, kleiner? Warum?
Ja, die Halle hat sich geändert. Letztes Jahr war es die große Europahalle mit Kunstrasen, Bande, alles drum und dran. Dieses Jahr ist es dann traditionell, klein aber fein, die Sporthalle der Willy-Brandt-Gesamtschule.
Passen aber auch ein paar hundert Zuschauer rein. Warum hat man entschieden, das da auszurichten?
Na gut, das entscheidet der ausrichtende Verein. Das ist ja jedes Jahr anders, da kann man sich bewerben. Dieses Jahr beworben hat sich nur der SV Wacker Oberkastrop, der Titelverteidiger, und die richten es halt in der Willy-Brandt-Gesamtschule aus. Letztes Jahr war es die Eintracht Ickern, die wollte es groß machen in der Europahalle, hat es gemacht, war danach ein bisschen unzufrieden damit, wie viele Leute so gekommen sind. Und ja, Wacker hat sich dann für den kleinen Rahmen entschieden.
Du hast selbst gesagt, klein, aber fein. Was zeichnet für dich so eine Hallenstadtmeisterschaft aus? Warum findest du die immer spannend?
Ja, es ist halt ein Riesenklassentreffen der Amateurfußballszene. Also wenn man da hingeht, ja, man kennt viele Gesichter, alle sind da, man hat die Spiele. Es macht einfach Spaß und ich glaube auch den Spielern macht Spaß. Sie können ein bisschen in der Halle zocken, Budenzauber kennt man ja und das ist schon gut.
Wenn man jetzt aufs Sportliche guckt, dann führt an Wacker eigentlich kein Weg vorbei, oder? den Westfalenligisten. Der ist ja wie viel Klassen höher als der nächste? 2 Klassen höher als Blau-Gelb Schwerin, genau, zum Beispiel.
2 Klassen höher als Schwerin und der FC Kassel-Rauxel in der Bezirksliga. Aber gerade deswegen ja, führt kein Weg dran vorbei. Ich glaube, die Favoritenrolle können sie sich selber nicht absprechen. Sie haben ja auch unglaubliche Hallenspieler. Elvis Schaller, was er am Ball kann, das ist der Wahnsinn. Aber auch die Bezirksligisten, aber auch der ein oder andere A-Ligist hat unglaubliche Hallenspieler, weil Hallenfußball ist nicht dasselbe wie Fußball auf dem großen Feld.
Was ist der Unterschied?
Ja, es ist kleiner, schneller und technisch viel anspruchsvoller. Also da mit Laufbereitschaft, klar, die braucht man auch, aber ja, so eine Pferdelunge bringt dir da nicht viel, wenn du den Ball nicht stoppen kannst. Und ja,
da der sind kleine die Fummler oder Trickser, der ist da im Vorteil.
Genau,
der kann da glänzen.
Er ist da voll im Vorteil und da hat auch so ein A-Ligist, wenn ich mal auf die Sportfreunde Habinghaus blicke, Alian Kurgan, hat mal die große Halle gewonnen, kann man so sagen, in Dortmund mit dem ASC damals, Oberligist. Ja, die wissen auch, wie man Halle spielt. Von daher, ja, würde ich trotzdem empfehlen zu kommen. Also Wacker gewinnt nicht automatisch, ist aber natürlich Top-Favorit, muss man sagen.
Okay, aber es findet jetzt noch nicht statt, sondern wann genau? Kannst du schon mal einen Ausblick geben?
Genau, am 28. und 29. Dezember. Also schön
zwischen den Jahren. Genau. Da hat doch jeder Zeit.
Da hat jeder Zeit,
optimal.
Eben. Man hat so gerade die letzten Braten verdaut von Weihnachten und da kann man in die Halle kommen. Ja, ist auch ein zweitägiges Event, die Vorrunde am 28. Endrunde. Sprich dann die Halbfinals und das Finale dann am 29. Und ja, da stellt Wacker schon was Nettes auf die Beine. Und wer keine Lust hat, vorbeizukommen, kann sich das Ganze natürlich auch bei uns im Livestream angucken. Wir übertragen beide Tage und ich kommentiere das dann für die Zuschauer zu Hause.
Mega, gucke ich rein. Also wenn ich nicht in der Halle bin, dann bin ich bei dir. Sehr schön. Ja. Vielen Dank für den Besuch und bis dahin, Glück auf.
Bis dahin.
Und damit sind wir bei den Terminhinweisen. Auf das Weihnachtsdorf in Castrop haben wir ja schon hingewiesen, ganz am Anfang dieser Folge. Vielleicht lohnt sich aber auch der Besuch einer Lesung in der Altstadt. Aysche Tuncuz liest in der Meyerschen Buchhandlung und zwar am Samstag um 16.30 Uhr aus ihrem Buch Heimatduft. Das Besondere, die Autorin ist Habinghorsterin. Sie hat dieses Buch im Selbstverlag herausgegeben und dafür tausende Euros investiert. Und es ist ihr erster Roman, aber sie hat schon andere Bücher geschrieben, 2 Kochbücher mit türkischen Rezepten und relativ wenig Kalorien. Damit war sie total erfolgreich und die ersten Rezensionen für den Roman Heimatduft, die fallen auch super aus. Wie gut das Buch dann wirklich ist, das könnt ihr heute vielleicht einfach selbst erfahren. Es ist jedenfalls ein Roadtrip einer jungen Frau aus Deutschland durch die Türkei auf der Suche nach ihrem leiblichen Vater. Klingt spannend und der Eintritt zur Lesung um 16.30 Uhr ist frei. Die AIDS-Gala Tanz unterm Regenbogen könnte dann der perfekte Abschluss des Samstagsabends für euch sein. Da geht's wirklich dann bis tief in die Nacht in der Europahalle richtig rund. Das ist eine der größten Benefizgalas in Deutschland für die AIDS-Hilfe. Es gibt da Schlager und Popschlager und eine Menge guter Laune zum Tanzen und zum Feiern. Die Karten kosten so rund 30 Euro und es gibt noch ein paar wenige an der Abendkasse. Also hin und viel Spaß beim Feiern. Ihr habt Fragen zu unserer Sendung, ihr wollt ein Thema loswerden, um das wir uns mal im Podcast kümmern sollten, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail. Und zwar an podcast@ruhrnachrichten.de. Also podcast, P-O-T-T-C-A-S, @ruhrnachrichten.de. Die E-Mail-Adresse kennt ihr aber wahrscheinlich. Wir freuen uns da auf jeden Fall über dein Feedback, über dein Lob, deine Kritik oder deine Anregungen. Noch mehr würde ich mich über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify freuen. Kein Witz, das hilft uns nämlich, mehr Reichweite mit unserem Angebot zu erzielen. Und jetzt habe ich noch eine ganz gezielte Bitte an dich als unser Hörer. Begib dich doch mal vielleicht gleich, wenn du zu Ende gehört hast, oder jetzt noch in den App Store oder Play Store und suche dort nach RN Plus. Also einfach 3 Zeichen eingeben, das R, das N und das Pluszeichen. Dann findest du hoffentlich unsere neue App. Da gibt es einen eigenen Podcast-Bereich drin und du kannst die Themen aus Castrop-Rauxel oder Nachbarstädten, das Neueste von Borussia Dortmund oder Schalke 04 auswählen und quasi abonnieren. Also im Prinzip dir das rauspicken, was dich interessiert. Wir versorgen dich dann noch schneller als hier im Podcast mit den Nachrichten, die dich wirklich was angehen. Und hier schauen wir dann wie gewohnt freitags hinter die Kulissen der Newswoche. Mit Ehrenplus übrigens finanzieren wir auch diesen Podcast. Du kannst uns also helfen, dass sich Lokaljournalismus in Castrop-Rauxel auch in Zukunft noch trägt. Wir haben auf jeden Fall viel Freude daran, genau hinzuschauen und auch über Missstände zu berichten. Missstände, die sonst vielleicht gar nicht erst öffentlich würden. Danke für euer Ohr. Ich wünsche dir und euch jetzt ein wunderbares Wochenende. Bleibt gesund, Glück auf!